Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bewegungsatmen Podcast. Ich bin Wilger Buchholz und ich habe wieder dabei Eva Buchholz und Horst Reichel, meine beiden Co-Hosts zur Unterstützung. Oder eigentlich seid ihr, ich sag mal Co-Hosts, aber ihr seid ja gleichberechtigte Moderatoren.
Co-Hosts.
Hey zusammen, hallo.
Ah, so. Wir müssen mal schauen, dass wir uns gut durch die Folge reiten, denn Horst, wie viel Akku hast du noch auf deinem Handy?
Ich habe exakt 29% Akku von meinem Hotspot, ja, 28%, also ich gebe uns mal 60 Minuten bis 75.
Schauen wir
daher
mal.
Daher Gas geben, Leute. Also muss jetzt zur Erklärung sagen, ich bin jetzt hier ein bisschen ausgewichen daheim. Ist nicht Chaos angesagt, aber meine bessere Hälfte, die muss für ihr zweites juristisches Staatsexamen so ein Online-Seminar machen und da braucht sie volle Internetleitung, deswegen bin ich hier ausgewichen, einen guten Kumpel über den Dächern Darmstadts, aber WLAN funktioniert nicht, Kollege. Also das wollte ich jetzt sagen, die Folge wird supported von, kannst du knicken, WLAN funktioniert nicht, muss ich mein Hotspot hier benutzen, teuer Geld bezahlt, aber egal.
Ja, okay. Gut. Das ist echt Deutschland, ne? Wenn du quasi, oh nee, meine Frau hat da, braucht das ganze Internet für sich, nee, ich muss nach Hause fahren.
Ja, genau.
Alter Schwede. Okay, aber dann starten wir mal direkt ins Business und zwar mit dem allgemeinen Themen. Was ist eigentlich so in den letzten, kurz mal ein bisschen aufrollen, was waren die letzten Rennen, was ist ein bisschen passiert? Ich sag mal so der kleine News-Ticker.
In Berlin war ein Lauf. Da gab es wieder ein 10 Kilometer Invitational-Rennen mit Teilnehmerin Anne Haug, die eine persönliche Bestleistung auf die 10 Kilometer aufstellen konnte und dabei den 5. Platz belegte in einer Fabelzeit von 33,06.
Wow. Fast die 33 geknackt, ne?
Ja.
Ist fast ein bisschen erstaunlich, ne, dass, aber gut, es wird wahrscheinlich auch mit dem Training, was wahrscheinlich jetzt auch nicht so Ironman-spezifisch war, jetzt in der Corona-Zeit.
Meinst du nicht?
Zusammenhängen, also dass ja noch in ihrer Zeit jetzt noch eine 10 Kilometer Bestzeit läuft, wobei man auch anmerken muss, auch zu kurzen Zeiten hast du ja nicht so oft die Zeit, eine 10 Kilometer
in
Angriff
gemacht,
zu nehmen,
ne?
Haben wenige gemacht und so, deswegen wahrscheinlich auch eine Erklärung
jetzt,
dahin.
Jetzt ist die Zeit aber, immer dafür, aber echt toll und die hat, ja, da hat Anne auch einige Größen schon so hinter sich gelassen. Also direkt hinter ihr zum Beispiel die Laura Hottenrott, dann an Platz 7 Anja Scherl, an 8 Rabea Schöneborn. Da sind schon 9 Dominika Meier. Das sind schon so ein paar Frauen, von denen man in der Leichtathletik schon viel gehört hat. Noch dazu kann man die Katharina Steinruck, ehemals Heinig, sagt man ja schon immer mal dazu, weil Steinruck, du schüttelst den Kopf, ja, aber die Katharina Heinrich, Heinig, kennt man ja hier schon, die für die Eintracht Frankfurt auch startet. Die hat auch eine Bestleistung aufgestellt, eine PB gelaufen, 32,16. Sehr cool. Gewonnen.
Und wer hat gewonnen?
Ja, Helen Bekele Tola aus Äthiopien in einer 30,59. So, Jungs. Legt mal nach jetzt. Ne?
Schaffe ich nicht mehr.
Okay, ich muss mal kurz auflegen, trainieren gehen, ciao. Krass, ja. Und bei Männern?
Habe ich nicht rausgesucht und dafür haben wir auch keine Zeit heute.
Ja, okay,
ist unwichtig.
Gut, dann haben wir das schon mal mit der Triathletin, Triathletin Laura Hottenrott, aber die ist ja in Davos gestartet.
Mehr oder weniger gestartet, ja.
Quasi, aber wer es nicht weiß, ich meine, ihr Vater ist ja bekannt, ne? Kuno Hottenrott, Professor, einer der ersten, die Trainingswissenschaften im Triathlon-Bereich so aufgearbeitet haben, in den 80er, 90er Jahren mit Martin Züll zusammen, das erste Buch über Trainingssteuerung im Triathlon. Also die Alteingesessenen werden den Namen sicherlich auch so kennen.
Ja, genau. Und die Tochter hat es trainingswissenschaftlich, bringt es ja auch weit, ne? Sieht man ja.
Absolut.
Oder also durch gute Trainingswissenschaft gute Ergebnisse.
Ja, ansonsten gab es noch Ironman Cairns in Australien.
Oh, du sagst es mal richtig. Ich hätte auch Cairns gesagt.
Ja, meine australischen Freunde haben mich letztens korrigiert, sagten, das heißt Cairns. Mhm. Daher die Top-3-Ergebnisse gehen wir auch nochmal schnell durch. Bei den Frauen hat gewonnen Emily Watkinson.
Ja, Watkinson, ja.
Watkinson. Zweite wurde Sarah Crawley mit einem knappen Finish, meine ich. Es gab, glaube ich, auch eine 5-Minuten-Penalty. Ich habe aber nicht rausgefunden, wieso, weshalb, warum.
Ja.
Ich meine aber, sie hat längere Zeit geführt und das war zum Schluss ein ganz knappes Ding zwischen 1 und 2. Daher,
ja, die haben auch fast die exakte, ähnliche Laufzeit. Gut, Sarah Crawley eine Minute langsamer, ja, und am Ende hat er knapp 1,5 Minuten Rückstand gehabt. Also die waren schon sehr, sehr nah beieinander bei so einem Ironman, ne?
Ja, spannend zu Minuten wissen, warum die 5 Minuten reinkamen. Ja. Und dritte wurde?
Die Rennie Kiley. Kiley, nicht Kiley. Kiley.
Sagt mir nichts.
Sagt mir jetzt auch nichts, ja.
Jo, und bei den Männern hat gewonnen Max Newman, wie der Name schon sagt, Neumann, New auch auf der Ironman-Strecke, kommt ursprünglich aus der Kurzdistanz-Szene und hat seinen ersten Ironman gemacht, gleich gewonnen.
Mega krass.
Zweiter Tim Berkel und dritter wurde
der Josh Amberger.
Josh Amberger, ja, genau. Kurioserweise muss man kurz erwähnen, gestartet sind ja, wie gesagt, Tim Berkel auf 2 und vierte wurde Tim Reed, 70.3 Weltmeister. Und die beiden Jungs mussten 2 Wochen lang in Quarantäne, bevor sie zum Rennen anreisen konnten, also in Australien. Ich glaube, weil beide aus Tasmanien kommen, also zumindest Tim Reed kommt aus Tasmanien. Und durch die Corona-Bestimmungen gab es ein paar nette Insta-Stories darüber, haben die quasi 2 Wochen unmittelbare Wettkampfvorbereitung auf dem Laufband auf der Rolle absolviert. Boah. Und Zugseil. Ja, ja, die haben sich ein Apartment gemietet und also verrückt, welchen Aufwand da betrieben wurde.
Boah, ja, das ist unglaublich, ja. Ja, und so war es ja auch quasi, Cozumel war ja auch für viele jetzt nicht so ein einfach zu erreichendes Ziel. Der 70.3 hat ja jetzt stattgefunden.
Ja.
Was da, finde ich, ganz interessant war, also zum Beispiel gewonnen bei den Männern hat Sam Long vor Tyler Butterfield und dem Mauricio Mendes, dem X-Terra, eigentlich Spezialisten so.
Starker Mann.
Ja, was mir aufgefallen ist in der Ergebnisliste, oder man sieht ja dann nur so, ja, oder sieht man die Top Ten, ja, war der Luciano Tacone, weil der oft, das ist ein Argentinier.
Das war oft mein Wegbegleiter.
Ja, der ist so, der ist ungefähr so mit Gregor immer aus dem Wasser gekommen und die sind dann meist auch in einer Radgruppe zusammen gewesen, ne?
Ja, beziehungsweise man muss auch da sagen, der Tacone, das war auch wirklich, wenn bei mir Schwimmen auch schlecht lief, dann war ich definitiv mit in einer Radgruppe und die Radgruppe war dann auch mal ganz oft, dass es nur die 4 oder 5 Letzten waren. Also es gibt ja immer so Kandidaten, Richard Murray ist immer noch einer, der kommt auch weiter hinten aus dem Wasser, aber man kann sich ja noch sicher sein, okay, man ist noch einigermaßen im Pack und
wenn man gut wechselt.
Man wird auf jeden Fall auch noch, wenn du hinter ihm aufs Rad steigst, dann bist du auf jeden Fall noch so dabei, dass du im Wettkampf agieren kannst. Beim Luciano Tacone war das dann eher so, oh shit, das wird heute hart. Ja. Er fährt gut Rad auch oder hat auch mal beherzt gekämpft. Aber ey, Schwimmen, wie gesagt, ich kann es sagen, weil bei mir war es genauso. Nicht so ganz konkurrenzfähig. Also wirklich echt immer, gerade so vielleicht noch so Touch, wenn es zum Hauptfeld war. Ansonsten eigentlich dann immer mit schon abgeschlagen mit ganz hinten.
Ja, und der hat, ich weiß jetzt nicht, wie viel da 70.3 das war, aber der wurde jetzt Vierter in Cozumel. Hinter, muss man ja schon sagen, 3 bekannteren, stärkeren Namen. Und über ihn bin ich gestolpert und dann, ich weiß gar nicht, wie viel der jetzt geworden ist nochmal, der Irving.
Vierter hast du gesagt.
Ja, nee, der Irving Perez. Also. Das ist ein Mexikaner.
Ja.
Der hat die schnellste Schwimmzeit. Und der ist geschwommen eine 20:35. Gut, wer schon mal auf Cozumel war und das kennt, also es ist ja ein Point-to-Point-Swim. Und ja, da ist schon auch eine Strömung. Also die Schwimmzeiten sind ja schon relativ schnell jetzt.
Ja, auf 1,9 unter 21, das ist jetzt nicht ganz vergleichbar.
Jedenfalls also die schnellste Schwimmzeit, der Mexikaner Perez, 20:35. Wenn man mal vergleicht, der Sam Long schwimmt eine 23:57.
Ja.
Also der verliert, 3,5 Minuten. Und der Luciano Tacone kriegt die 3. Schwimmzeit. Hey Gregor, willst du auch mal nach Cozumel? Mit einer 21:08.
Hat schwimmen gelernt. Hätte er das mal in der Kurzdistanzzeit gekonnt, wie er jetzt auf einmal schwimmen kann.
das muss Augen, man halt
Augen
immer
zwinkern.
Mal, ja, genau.
Ja, gut, also ich meine, die ITU, ihr ITU-Jungs seid ja auch gewiefte Schwimmer im Freiwasser, ihr kennt ja alle Tricks, wisst, wo die Strömungen sind und bei so Rückenwind-Schwimmbedingungen, sage ich mal, ist es wahrscheinlich dann für so Spezialisten eigentlich ganz, ganz gut. Aber ich kenne Cozumel auch, also ist eigentlich ein geiles Schwimmen, also vom Ironman natürlich, aber die Schwimmbedingungen sind da eher ähnlich und wenn man da so die richtige Welle erwischt, kann man auch schön rausschwimmen mit der Strömung.
Ja. Nochmal zu den Frauen, da gewinnt Holly Lawrence mit knapp 10 Minuten vor, würde ich jetzt sagen, 2, 3 Unbekannten. Mhm. Und Holly Lawrence schwimmt eine 21:39. Also die wäre bei den Männern auch voll mittendrin dabei.
Zeigt natürlich dann auch irgendwo die Wertigkeit des Männerschwimmens. Also ohne Holly Lawrence jetzt irgendwie abwerten zu wollen, also ganz klar.
Ja,
und natürlich sind, wenn denn die Frauen im Schwimmen am ehesten auch prozentual
dran.
Aber
guck dir mal an, ein Matt Hansen, den man kennt, 23:10, ein Jackson Laundrie, 23:21. Also das kann man schon jetzt mal sagen. Krass, Holly Lawrence.
Ja, die hatten, die hatten halt nicht den Private, wie heißt es, Nonstop Endless Pool während der Corona-Zeit.
Holly Lawrence auch nicht.
Auch nicht.
Nee,
ja, gut.
Hat kein Ende.
Da kommt das Talent halt zum aus.
Die hatte das Meer, das weite kalifornische Meer. Genau. So viel nochmal zum Thema einfach Schwimmen beim 70.3 Cozumel. Mehr weiß ich leider auch nicht.
Ja, ansonsten gab es keine großen Rennen, die man jetzt irgendwie ankündigen könnte. Irgendwie hat man das Gefühl, in Frankreich oder auch in Österreich ploppen noch ein paar Rennen so auf, wo ein paar Profis mitmachen, aber die jetzt alle zusammenzufassen.
Ja.
In diesem Atemzug ein Hinweis an unseren Hörer Andreas, der hat mir ein paar Infos geschickt zum Transvorarlberg-Triathlon. Müssen wir leider jetzt skippen, weil wir haben nicht die Zeit dafür. Machen wir
was
halt irgendwann.
Was hat denn eine prozentuale Anzeige? Wo sind wir?
Meine Wattanzeige. Nee, ich habe, ach komm, wir haben 25%, also mein Handy bringt uns über die Stunde hier, das ist kein Problem. Sehr aber gut. Ich glaube, das war es jetzt zu den Rennen, soweit ich das sehe. Und Hot Topic wäre dann heute.
Wir wollten uns nochmal der PTO widmen, haben wir ja gesagt. Gerade eigentlich so im Hinblick auf die letzten Diskussionen, die stattfanden. Wir wollen jetzt nochmal gar nicht auf das Pushing Limits Race eingehen.
Wurde ja auch schon jetzt genügend.
Das ist jetzt gar nicht die Motivation dahin. Aber es kam ja doch immer wieder raus, oder die größte Verwirrung kam ja immer im Zusammenhang mit der PTO, wo dann auch im Nachhinein, wir haben das immer wieder uns gefragt, ob es nur der Podcast bei Trimark ist, der es gefragt hat, ob es schon auch in der Vergangenheit Pushing Limits, auch als anderes Medium zu nennen, auch im Blog sich immer gefragt hat, was ist die PTO, was macht sie eigentlich, was hat sie denn eigentlich bisher schon geleistet im Anti-Doping-Kampf, in der Rechtsvertretung der Athleten dort, hat sie sich schon stark gemacht für Regelveränderungen etc. Die PTO wird ja auch immer noch, auch zum Beispiel im letzten Podcast von der Trimark und auch von uns zum Beispiel, immer wieder als Gewerkschaft bezeichnet. Mhm. Also dieses Bild der PTO als Vertretung, also als Athletenvertretung, ist ja immer noch bei uns in den Köpfen. Und ausgelöst durch eine E-Mail, eine sehr, sehr lange E-Mail unseres Hörers, haben wir uns gedacht, okay, wir müssen uns noch mal ein bisschen dem Thema widmen und vielleicht auch für uns selbst einfach noch mal einordnen, was ist denn jetzt eigentlich die PTO und leistet sie überhaupt das, was wir denken, was sie leisten soll? Mhm. Und erstmal an dieser Stelle vielen Dank, Martin, an deine sehr, sehr lange E-Mail mit der Motivation. Er sagt, er ist natürlich jetzt kein Insider oder so, aber er ist aus dem Insider, sag mal, Business-Bereich und kann so diese ganzen Thematiken dahingehend besser einschätzen und hat es auch gesehen, dass man sagt, naja, die PTO wird einfach immer wieder fälschlicherweise auch als Gewerkschaft bezeichnet und ist aber eigentlich gar nicht die Gewerkschaft, hat auch an sich gar nicht den Anspruch, das zu tun. Es ist wahrscheinlich aus der Vergangenheit geschuldet, weil sie ja als PTU, Union gleich Gewerkschaft, gegründet wurde im August 2015. Auf Initiative von mehreren Athleten. Sebi Kienle war ja zum Beispiel auch dabei. Und ich glaube, das, und da räumt die PTU wahrscheinlich auch bis heute nicht so richtig auf, ist immer noch so in den Köpfen drin, dass man sie auch so als die Gewerkschaft bezeichnet und sagt, okay, es ist halt auch ihre Aufgabe, die Athleten gegenüber natürlich auch den großen Rennveranstaltern zu vertreten und auch einzustehen. Aber
ist nicht ganz so, wie
ist nicht mehr, ist auch nicht mehr, ist halt auch nicht mehr Status Quo. Damals war es halt wirklich gegründet als PTU, wo man als wirklich klassisch eher wie im Sinne einer Gewerkschaft beitreten konnte. Es waren Beitrittsratengelder, Monatsbeiträge in, oder ja, besser korrekter Jahresbeiträge. Genau, wurden diskutiert für die neuen $200 im Jahr bis dann halt bei längerer Mitgliedschaft bis $600 im Jahr, was ja natürlich mehr Sinn macht, ne? Du bezahlst eine Gewerkschaft, damit sie denn unabhängig und vollkommen frei für dich oder deine Interessen vertritt.
Mhm. Ja, oder beziehungsweise, man hat ja gelesen, dass die Challenge Family es eigentlich gefordert hat, dass wer als Profi starten möchte bei einem Challenge-Rennen, Mitglied der PTU sein sollte.
Genau, das war, da muss man, sieht man schon, dass Challenge, also heute ist ja auch PTO und Challenge ist ja sehr miteinander verbandelt. Also Challenge Samurin sollte ja dann der große Collins Cup werden. Mhm. Also da hat man ja schon auch, wie heißt der CEO von Challenge?
Sebi Fluffcheck.
Richtig, genau, der sitzt ja auch im Board der PTU, was ja auch immer wieder kritisiert wurde. Wie kann das denn sein? Mhm. Gerade, weil man auch immer gedacht hat, oh, ist ja eine Gewerkschaft, wie kann im Prinzip CEO von Challenge da drin sitzen? Aber schon da hat man gesehen, und das wurde auch schon damals kritisiert, dass man gesagt hat, ey, warum springt Challenge da gleich mit an Bord? Und warum muss ich eine PTU-Mitgliedschaft haben, um bei Challenge Red zu starten? Das ist doch eigentlich komplett unabhängig. Ironman selbst hat kritisiert, naja, wir haben ja da auch schon schlechtes Gewissen, wenn wir an sich schon eine Profilizenz verlangen, die wir ja auch dafür verwenden, uns zum Beispiel den Anti-Doping-Kampf voranzubringen, plus dann halt nochmal eine zusätzliche Lizenz gefordert wird. Also da gab es, ich würde sagen, mehrere Baustellen. Und meiner Meinung nach hatte wahrscheinlich das Projekt PTU nicht wirklich viel Zeit gehabt zu wachsen. Und wurde anscheinend auch nicht so angenommen. Also,
na gut, da stand auch am Anfang, da steht einfach erstmal kein Investor mit einem Haufen Geld dahinter.
Gut, man, also, genau. Na gut, es ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Es ist eine Sache, dass es sich ja selbst trägt.
Aber wenn du als...
Ja, bitte, Eva.
Ja, aber wenn du jetzt etwas gründen möchtest, eine Gewerkschaft gründen möchtest, eine Athletenvertretung, dann brauchst du ja trotzdem als erstes Geld. Es bringt ja nichts, wenn einfach alle Athleten da beitreten und jetzt vor, also du brauchst ja irgendwie auch einen Vorstand und. Also ohne Gelder funktioniert nichts quasi, ne?
Also kleine Insights. Als damals die PTU gegründet wurde und es dann darum ging, diese Mitgliedsbeiträge zu generieren oder halt einzufordern, und es war nicht so ganz klar, wie hoch, und die Zahlen wurden genannt, haben sich doch recht viele Athleten wirklich auch gesträubt, da überhaupt da so viel Geld in die Hand zu nehmen. Also wie gesagt, das waren, glaube ich, dann bis $600 sogar die Rede, und man wusste zu dem Zeitpunkt nicht, um was es ging. So einige haben dann irgendwie was einbezahlt, so einfach, okay, wir machen es mal als Chance irgendwie für eine Gewerkschaft, aber viele haben natürlich auch das dann irgendwie erst gar nicht gemacht oder auch nicht machen können, weil es dann auch relativ viel Geld ist, neue Lizenz beziehungsweise einen neuen Betrag für irgendein System, was nicht klar ist, und eine normale Gewerkschaft, sagt man so ungefähr, zahlt ungefähr 1% von seinem Bruttogehalt als Gewerkschaftsbeitrag, und die haben da halt das fest so festgelegt im Endeffekt. Damals auch, glaube ich, Dirk Bockel als einer der Athletenvertreter, und es hat sich dann leider Gottes schlussendlich im Sande verlaufen, bis dann irgendwann andere Leute auf den Zug aufgesprungen sind.
Genau.
Auf den Zug aufgesprungen sind. Also die initiale Idee war wirklich, ja, war eine Gewerkschaft.
Hat nicht funktioniert.
Genau. Und jetzt fangen wir quasi das Gleiche nochmal an, ändern das U zum O, genau. Sind eine Organisation und verfolgen das gleiche Ziel wie die anderen zuvor, haben aber einen ganz anderen Hintergrund. Gregor.
Genau. PTU wird zu PTO, also eine Non-Profit-Organisation mit, das hatten wir auch schon mal in einem, im Januar, als ja PTO mit den News kam, man möchte Ironman kaufen, haben wir auch viel drüber gesprochen, aber nochmal wirklich zu sagen, okay, PTO ist eine Non-Profit-Organisation, ich habe versucht auch mal nebenbei zu recherchieren, es wird noch so in Feinheiten unterschieden zwischen einer Non-Profit-Organisation und einer Not-For-Profit-Organisation, wie sich die PTO ja bezeichnet, auch auf deren eigenen Webseite. Also Hauptunterschied ist eigentlich, dass Non-Profit-Organisationen meistens einem höheren Wohl der Gesellschaft dienen, was jetzt die PTO ja an sich ja nicht unbedingt ist. Denn, muss man ja ganz klar sagen, was ist das erklärte Ziel? Steht ja auch eigentlich erklärt auf ihrer Webseite drauf. Ihr erklärtes Ziel ist ja ganz klar die Vermarktung und die Show, also
Broadcasting, mal, von,
Broadcasting zu verbessern. Von
Triathlons, ja. Also das irgendwo, das Format Triathlon mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, im Fernsehen und da geile Livestreams zu bringen.
Ich will es mal kurz vorlesen, also einfach, weil what is the mission of a PTO? Was schreiben sie denn selbst? Sie sagen, our mission is simple, to celebrate the sports of Triathlon. Das ist ja schon mal etwas, das ist ja so alles und nichts. Ja, ne?
Celebrating.
We seek to showcase the passion, talents, determination, struggles and achievements of a dedicated professionals who seek to realize the highest levels of a sport and inspire all those who participate in Triathlon und so weiter und so fort. Also,
das ist Amerika.
Es ist ganz klar auf Entertainment, es ist ganz klar und es passt ja auch, ne, wenn man schaut, es wird ja dann schon kommuniziert, man möchte einen super Broadcast aufbauen, man wollte mit dem Collins Cup ein Rennen mit sehr hohen und attraktivem Preisgeld etablieren, was natürlich Pluspunkte in der Vermarktung bringt, was Anerkennung, den man auch innerhalb des Sports generell, in der Sportsindustrie generell bringt. Und das ist erstmal primär deren Ziel. Also nicht Interessensvertretung eines Athleten, nicht irgendwie einen besseren Anti-Doping-Kampf zu organisieren, nicht für Regeländerung einstehen. Also die ganzen Punkte, die wir noch immer auch fälschlicherweise hineininterpretieren.
Oder die sind, für Athleten am wichtigsten sind auch, ne? Das sind ja.
Oder auch Athleten auf jeden Fall wichtig, ja, genau. Ist eigentlich überhaupt kein Business der PTO. Sondern es geht eigentlich wirklich ganz klar, eine Big Show zu machen.
Gut, wobei das ja schon auch in unserem Interesse ja ist oder auch im Interesse jedes Profi-Triathleten sein sollte. Denn ja, je mehr auch, also Fernsehzeit ist kostbare Zeit. Sieht man auch immer wieder bei der Tour de France, die kleinen Teams, die nicht so hohe Budgets haben, da wird immer wieder in Ausreißergruppen irgendwie agiert, dass man ja, über Etappensiege kommt man nicht ins Bild, weil dazu reicht halt auch Manpower nicht, aber dann machst du einen Ausreißversuch, dass du viel, viel Fernsehzeit bekommst. Das ist, und wann hat ein Triathlet Fernsehzeit? Einmal im Jahr, wenn überhaupt, in Hawaii. Und wie ging es jetzt so langsam schleichend los über dieses Facebook Live? Von Ironman, was ja jetzt auch stetig besser wurde, aber ja noch lange nicht eine Qualität hat, wie man jetzt über den Triathlon Live von der Kurzdistanz, wie man das kennt und wie man jetzt auch neuerdings über die Super League das mitbekommt. Das ist ja, da hat ja die Langdistanz, ja, wirklich einmal im Jahr eigentlich die Chance, sich zu zeigen und das war's.
Ja, hat auf jeden Fall Nachholbedarf. PTO-Chairman Charles Adamo hat mal im Slow Twitch in einem Interview die Situation erwähnt, wie ja, bei der letzten Hawaii-Austragung ja Alistair Brownie zwischendurch einen Platten hatte, was ja überhaupt nicht aufgefallen ist. Und da hat er vollkommen recht. Man hat gesagt, ey, da kommt ein Doppel-Olympiasieger von der Kurzdistanz auf das Spielfeld eines Jan Frodeno, der ja eigentlich gerade so der Superstar ist im Triathlon und beides sind ja ESO-Typen, die ja so eine Konkurrenz zueinander aufbauen. Sowas hätte man im Voraus schon deutlich mehr als Story verkaufen müssen, vermarkten müssen. Und dann hast du eine Übertragung, du hast die Situation, dass einer der großen Big Player in diesem Wettkampf einen Platten hat und das bekommt man überhaupt nicht mit. Und die Leute fragen sich, was ist denn eigentlich, wo ist denn jetzt eigentlich gerade hin? Und dann ist er auf einmal doch wieder da und dann bekommst du es eigentlich nur mit durch so einen Facebook-Post während des Livestreams. Und da hat er gesagt, sowas kann nicht sein. Also das muss medial, muss das top aufbereitet sein. Und das muss gut verkauft sein. Ansonsten, und das ist ja auch irgendwo deren erklärtes Ziel, schaut sich auch keiner das an, der jetzt nicht unbedingt im Triathlon jetzt so wirklich vielleicht so hardcore-mäßig selbst startet, sondern halt.
Ja, der will genau das sehen, die Show.
Genau.
Also auch wo Alistair dann wieder dran war und fährt dann neben Frodo, ne? Und dann haben sie da auf dem Highway irgendwelche, schmeißen sich irgendwas an den Kopf, was auch immer da jetzt für Bordfetzen geflogen sind. Oder auch, guck mal, wie wir danach noch drüber gesprochen haben, wie Alistair an Frodo gerempelt ist. Der Rempler oder wie das interessiert ja dann schon immer die Leute, ne?
Ja, schlussendlich ist das ja auch irgendwo Sports Entertainment. Ja. Also mit dem Verweis mal auf Chris McCormack, der das öfters mal thematisiert und das auch mit der Super League auch irgendwo installiert, nämlich Geschichten zu erzählen, auch so diese Side Notes, wie jetzt vielleicht ein Plattfuß oder so ein Rempler. Und das macht es natürlich interessant für die breite Öffentlichkeit. Also das quasi, was auf der Yellow Page hinten draufsteht, ist ja im Endeffekt das, was ja auch irgendwo neben dem Sportlichen auch interessiert oder manchmal sogar mehr interessiert, weil 8 Stunden Ironman, ja, wird dann irgendwann doch ein bisschen zäh, genauso wie Tour de France. Aber wenn sich dann einer mal auf die Mütze legt oder halt ausreißt oder irgendwas Spektakuläres generiert. Und das würde ich mal als Unterhaltung spezifizieren. Und das darum geht's, glaube ich, was dieses ganze Konstrukt angeht, das aufzunehmen, das zu verwerten und das für den autonomen Menschen entsprechend aufzubereiten.
Ja, und was steht dann aber auch da wieder dahinter? Je besser so ein Broadcast aufgearbeitet ist, je mehr man über bestimmte Kameras, Motorräder und so weiter einfangen kann, desto mehr Emotionen kannst du natürlich übertragen und du fesselst die Leute. Und was machst du dann noch? Was bringst du dann noch rein in eine Übertragung? Werbung.
Ja, klar. Ja,
und somit kannst du natürlich auch wieder einen Haufen Kohle verdienen. Am Ende die PTO, also natürlich, sie will nichts.
Also wie gesagt, ne, als Non-Profit-Organisation
genau.
Dürfen ja die Gewinne nicht an die Eigentümer ausgezahlt werden, sondern die schreibt ja selbst, dass die kommerziellen Gewinne, die sie ja durchaus machen wollen, zum Beispiel auch gerne mit dem Collins Cup gemacht hätten, zu 50% an die Athleten ausgezahlt werden, in welcher Form auch immer, das wissen wir jetzt nicht, ob das jetzt Prämien gleich verteilt oder wie auch immer. Und zu 50% geht es dann halt wieder an die Stiftung, die letztendlich die Finanzspritze ist für die PTO, also Crankstart Investment Milliardär, ja. Mike Moritz. Das ist natürlich
weiß
man halt auch nicht, inwiefern werden die Gelder jetzt dort verwendet, innerhalb der Stiftung Crankstart Investments. Gut, wird man wahrscheinlich jetzt auch nicht, keine Ahnung, ob man das jetzt so in Erfahrung bringen kann, ehrlich gesagt. Aber natürlich, auch wenn es eine Non-Profit-Organisation ist, geht es natürlich auch darum, Gewinne zu machen. Natürlich werden die eher darin investiert, um das Angebot zu verbessern. Aber
hoffentlich.
Um das Ganze zu sehen, wir müssen von diesem Gedanken weg. Es ist eine, man sagt auch mal so Wohlfahrtsgesellschaft, Gewerkschaft. Also von diesem Gedanken, der schwirrt mir noch so lange rum, hat bei uns lange einfach mal rumgeschwirrt, muss man sich komplett befreien und muss man auch im Hinblick der Ziele, die sie ja eigentlich auch öffentlich schreiben, auch auf eurer Website beschreiben, ja, neu betrachten. Aber man hat wahrscheinlich auch durch dieses PTU in der Vergangenheit noch so dieses Bild im Kopf, was sich ja dann auch geäußert hat, also beim Pushing Limits Race, weil prinzipiell könnte man dann sagen, naja gut, als Marketingaktion, wie wir es ja auch schon im letzten Podcast gesagt haben, es ist vollkommen in Ordnung, können sie auszahlen, an wann und wen sie wollen, ne? Ist keine Gewerkschaft. Also gibt keine Verpflichtung, da irgendwie jetzt gleichmäßig gerecht was zu verteilen.
Nicht die Gießkanne auszupacken.
Ja, aber in der Außenwirkung hat es trotzdem irgendwie so den Anschein. Trotzdem, also selbst wenn man diese Geschichte mit der PTU nicht kennt, ist es doch schon geschickt dargestellt. Und man hat dann immer das Gefühl, also auch wenn ich mit Leuten rede, die das nicht kennen, irgendwelche Fans, die sagen dann, also die kriegen das auch so vermittelt über deren Auftritt in der Öffentlichkeit, über Social Media, dass es ganz danach schreit, aber so richtig mit offenen Karten wird dann irgendwie vielleicht auch nicht gespielt, also vielleicht ist das falsch ausgedrückt, aber man hat halt immer doch den Eindruck, dass man da irgendwie, dann von der Gewerkschaft irgendwo redet, aber es wird dann nicht in die Details gegangen, also nicht in der Öffentlichkeit. Man sieht ja oftmals dann in den Ankündigungen oder in den ganzen jetzt Collagen, die jetzt irgendwie durch die Welt schwirren, irgendwelche Heldengeschichten oder halt Personalities mit dem Alistair Brownlee, der übrigens Boardmember ist, oder wenn jetzt ein Rennen installiert wird, das mit Preisgeld ausgeschmückt wird, dann versucht man da irgendwie so ein Battle vielleicht nochmal wie bei einem Boxkampf aufleben zu lassen, irgendwie Tim Don versus bla bla bla, keine Ahnung, das machen sie jetzt langsam hinblickend auf die PTO-Weltmeisterschaft in Daytona, da wird jetzt so, hat man das Gefühl,
da wird schon eine Story aufgebaut, ne?
Ja, wird eine Story aufgebaut, eine Geschichte aufgebaut, um halt natürlich da so ein bisschen Drama zu inszenieren und was natürlich der Unterhaltung dient, klar.
Ja, deswegen bin ich auch ziemlich gespannt auf Daytona, weil es kam natürlich Corona in die Quere. An sich wäre ich schon mal extrem gespannt drauf gewesen, wie der Collins Cup abgelaufen wäre, vor allem wie die Live-Übertragung gelaufen wäre.
Also schon Chamorin,
die wurde ja, genau, ja, die wurde ja schon also das Konzept fand ich interessant, das Wettkampfkonzept an sich und dann natürlich die Übertragung, die sollte ja alles sprengen, was es bisher gab. Bin ich mir auch sicher, dass es gemacht hätte.
Naja, insofern, wobei, da gab es am Anfang auch Stimmen. Da hieß es, ja, in Chamorin machen wir den krassesten Livestream ever und sprengen, wie du gesagt hast, das alles. Und dann wurde ja die Firma oder einige, die da dafür, jetzt habe ich einen Faden verloren, die dafür
eingestellt wurden,
genau.
Ja.
Die haben schon so gesagt, oh, normalerweise in einem Format der Größenordnung, was die sich, was die PTO sich vorstellt, da brauchen wir 2 Jahre Vorbereitungszeit. Und als sie eingestellt wurden, war es, glaube ich, ein halbes Jahr noch bis Chamorin. Das ging irgendwann los Anfang des Jahres und Chamorin war im Mai geplant. Da haben viele gesagt, boah, ich weiß nicht, wie wir das überhaupt hinkriegen sollen in der kurzen Zeit.
Ja, aber das ist ja dann, aber das ist interessant, weil dann kommen wir ja mal wirklich, also auch in Daytona, zu einem Punkt, an dem man die PTO messen kann. Weil das ist ja nun deren Steckenpferd. Und ja, also gerade das hätte man natürlich in Collins Cup, hätte man es schon schneller machen können. Gut, man muss natürlich sagen, wenn sowas zum ersten Mal ausgetragen wird, ne, sollte man immer noch so ein bisschen gentle sein, um mal ein paar englische Wörter reinzubringen.
Um uns noch weiter beliebt zu machen. Grüße an meine großen Fans. Ich falle allen ins Wort und mein Englisch ist schrecklich. Sorry.
No prop, sagen wir dazu.
Ja. No prop.
Nee, aber insofern, ja, mega spannend auf Daytona, was das in den Hinblick wird. Aber, und das sehe ich auch irgendwo als Problematik, also klar ist vielleicht auch die PTO jetzt auch so vielleicht in ihrer Rolle so ein bisschen gefangen. Also sie hat natürlich nicht ganz im Voraus aufgeräumt mit dem, da sie eben nicht mehr so diese Gewerkschaftsrolle spielt.
Ja, das will
und
sie ja gar nicht.
Nicht mehr für alle, will sie auch gar nicht. Aber wird jetzt so ein bisschen daran gemessen, aber eigentlich passt es ja nicht. Also die PTO braucht halt Leute, du sagst, ein Alistair Brownlee ist halt ein Board-Member, aber die brauchen halt, wenn du die große Show machen willst, dann brauchst du die großen Stars. Und das sagen sie auch, du musst sie aufbauen. Du brauchst halt die großen Geschichten um einen Jan Frodeno, um einen Alistair Brownlee, und so weiter und so fort. Ja. Du brauchst aber nicht die Geschichten von der zweiten oder dritten Reihe.
Aber eigentlich, gesagt, und um die sollte es gehen, wenn wir eine Athletenvertretung wären. Dann sollte es nämlich Chancengleichheit für alle sein. Und ein Frodo hat letztendlich genügend Geld, ne? Oder wenn jetzt ein Alistair bei irgendeinem kleinen Wettkampf da in Großbritannien an den Start geht, ist ja schön, wenn er dann auch nochmal Preisgeld abräumt. Aber letztendlich hat er es am wenigsten nötig, gerade jetzt in der Zeit. Also das hat nichts mit irgendwie, ne, Athletenvertretung zu tun.
Ja, aber man hört es ja auch jetzt in Daytona, soll ja 1 Million Euro Preisgeld ausgeschüttet werden. Wie das verteilt wird, weiß momentan, glaube ich, noch keiner. Aber damit wird halt auch Aufmerksamkeit generiert. Ja. Und dann bist du schon in so einer Konstellation mit anderen Sportarten, die weitaus bekannter sind wie Tennis und, ich will nicht sagen Fußball, weil da ist 1 Million nichts. Aber wenn du 1 Million irgendwie hast für ein Event, dann bist du schon definitiv upper class.
Ja, Big Player spielst du dann da auch irgendwo mit. Und man muss ja sagen, das wollte ich jetzt auch nochmal dazu sagen, ist ja wirklich auch so, ich meine, Leistungssport auf der Ebene, ja, da sollte natürlich der Erste auch am meisten bekommen. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Also natürlich, Leistungsprinzip. Wenn du am stärksten bist, dann kriegst du auch das meiste Geld letztendlich. Aber wenn du halt im Voraus halt ja, keine Infos kriegst, wann ist denn ein Wettkampf mit Preisgeld, wo vielleicht auch ein anderer hätte, ja, dem gar nicht die Möglichkeit gegeben wurde, daran zu starten, dann ist es halt dann schade, ja.
Gut, das ist, glaube ich, auch eher kurzfristig entstanden mit den Rennen, die jetzt mit Preisgeld versehen werden. Schlussendlich ging es der PTO eigentlich nur um dieses Daytona-Rennen vor allen Dingen und das Samorin-Rennen. Und da sind die Preisgelder oder waren ja fix. Ja. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ich lehne mich da weit aus dem Fenster, aber ich glaube so gehört zu haben, dass im Endeffekt jeder, der da irgendwie startet und nicht unbedingt in den Top Ten ist, irgendwie trotzdem noch was an Geldern abbekommt. Ja, also man geht da nicht unbedingt leer raus, aber es wird schwierig sein, sich zu qualifizieren. Und jetzt wird auch so ein bisschen von Wildcards gesprochen, was man ja im anderen Sportarten ja auch hat, im Tennis oder so, um halt Leuten nochmal eine Chance zu geben, da mitzumischen. Ich denke mal, das wird ganz interessant aufgebaut, weil ich, wie gesagt, im Ironman ist dann manchmal bei Platz 5 Schluss mit Preisgeld oder in Hawaii Platz 10 und that's it und da ist der 11. vielleicht gar nicht viel schlechter als der 8., aber es ist halt Tagesform entscheidend. Deswegen ist es, glaube ich, schon eine andere Situation für die Athleten und nochmal auf die Athleten der zweiten Reihe. Trotzdem auch eine Chance, da, glaube ich, da mitzuwirken, weil es gibt, glaube ich, 50 Plätze, wenn ich richtig im Bilde bin. Da gibt es genügend Leute, die da mitspielen können aus der Range, denke ich mal.
Und man muss ja dazu sagen, es an sich belebt Konkurrenz ja auch das Geschäft. Das stimmt. Natürlich, ja. Schon. Also allein, wenn die PTO als Player auch natürlich irgendwo die Challenge unterstützt, indem es halt diese Mega-Events drüber stülpt, auch mit diesem großen Preisgeld, hast du natürlich neben Ironman nochmal irgendwo einen großen Player, der sich eventuell etabliert, und das hilft natürlich auch den Athleten, wenn es da noch, ja, eine neue Konkurrenz gibt. Auch generell so diese Geschäftsidee, sag ich mal, was ja die PTO macht oder eigentlich ja machen möchte, hat ja Pushing Limits ja auch gemacht. Es gibt ein bestehendes Rennen und du stülpst mit deinem quasi eigenen Konzept ein Pushing Limits Race oder was auch immer Race drüber mit einem eigenen Profifeld, sorgst um die Coverage und so weiter und so fort. Ist natürlich auch gerade für kleinere Rennen eine Möglichkeit. Wenn du sagst, naja, wir haben ein Rennen, wir haben aber nicht irgendwie die Möglichkeit oder das Budget, da jetzt irgendwie noch großen Profifeld zu etablieren, dann ist es natürlich dann schon eine Möglichkeit zu sagen, naja, pass mal auf, wir sind halt Anbieter dafür. Ja. Muss ja nicht nur die PTO sein, können ja auch kommerzielle Anbieter sein, wie halt zum Beispiel Pushing Limits, wenn die denn nach der vielen, sehr vielen positiven, aber auch etwas negativen Kritik noch Lust haben, da weiterzumachen, sagen, ja, okay, pass auf, ja, wir setzen da unsere eigene Serie oben drauf. Das ist ja dann schon eine Win-Win-Situation, auch gerade für kleinere Rennen.
Ja klar, das wertet die ja auch total auf, ne?
Mhm. Ja, ist total interessant. Ich möchte mal echt wissen, was so deren Budget ist von der PTO, denn vielleicht wisst ihr es ja noch, bei Ironman gab es ja oder gibt es ja noch, meine ich, die Triple Crown, quasi drei Rennen, die man gewinnen muss, Bahrain, Dubai und was wäre das dritte Rennen von diesen
Emiraten-Rennen? Die Weltmeisterschaft gehört doch dazu.
Gibt die drei WM, genau, ja.
Ah, stimmt, ja. Und darüber redet keiner mehr. Und auch selbst in den Jahren, wo dann die Triple Crown noch irgendwie allgegenwärtig wäre, gab es dann im Endeffekt nie so ein Endergebnis. Das wurde dann immer erstmal so rausposaunt und das aber nicht mehr weiterverfolgt, hatte ich so das Gefühl. Und das ist natürlich jetzt für die PTO, hat man das Gefühl, ja, die nutzen das ganz geschickt oder beziehungsweise die machen das richtig oder besser, weil die das halt quasi dann auch umsetzen. Ne? Ich meine, das ist natürlich irgendwie auch Werbung, wenn du damit hausieren gehen kannst in der Presse, in der Medienlandschaft. Und bei Ironman wird sie wahrscheinlich dahingehend erstmal nichts von der Triple Crown oder der 1 Million Euro hören, die ausgeschüttet werden soll für dreimal Siegen bei allen Rennen in diesem Jahr, in einem Jahr.
Ist halt die Frage, ne? Ist halt, könnte das ein negativer Aspekt werden, weil es lohnt sich nicht mehr, so eine Triple Crown aufrechtzuerhalten und das fällt dann quasi wie weg und Ironman konzentriert sich mehr auf Kona. Oder ist es eher so der Effekt, dass man sagt, naja, inzwischen PTO bietet Millionen Preisgeld bei einem Rennen an. Es ist ein bisschen lächerlich, wenn wir das auf drei Rennen spreaden, um wieder im Denglisch zu bleiben. Und wir müssen uns da anpassen, werden wir sehen. Aber gut, das ist wahrscheinlich so Spekulation, aber wird interessant, auch gerade nach Daytona zu erfahren, wie sich das Ganze aussieht. Hoffentlich findet es statt.
Ja, jetzt muss man sagen, hoffentlich findet es statt. Aber also Anfang der Saison vor Corona war ja schon auch so, wie soll ich sagen, in Anführungszeichen die Angst da, wie sollen alle das schaffen? Also man muss als PTO-Athlet, wurde ja gesagt, musst du dann da auch starten beim Collins Cup, ne? Oder verpflichtest dich dann schon. Und dann war aber auch noch der Ironman Hawaii und dieses Jahr wäre ja auch die 73-WM noch danach gewesen im November. Und so, also einmal Ironman Hawaii, dann Taupo in Neuseeland und dann noch Daytona auf so vielen Kontinenten zu so unterschiedlichen Zeitzonen und so eng beisammen. Ja, wer schafft das denn eigentlich? Und wenn du dann PTO-Member bist, musst du dich ja fast schon gegen Ironman und gegen die bestehende Weltmeisterschaft entscheiden. Klar, in der Situation sind wir jetzt nicht mehr. Auf keinen Fall. Jetzt ist man froh über jedes verbleibende Rennen, was stattfinden kann. Aber das war ja damals auch schon so eine Überlegung, oh, die PTO geht da ganz schön, die konnte Ironman nicht kaufen. Und dann geht sie schon in eine sehr starke Konfrontation.
Ja klar, der zeitliche Abstand zwischen den Rennen war schon sehr knapp gewählt. Auf der anderen Seite, diejenigen, die mit der PTO Verträge haben, also wirklich die Top-Leute, die dann auch wirklich verpflichtet sind zu starten, ich glaube, die juckt es dann eher weniger. Die nehmen das dann einfach so mit, so ein Javi Gomez.
Na gut, für den macht das
nichts. Dann mal schnell mal rüber und macht dann mal so ein Rennen und wird dann irgendwie mindestens Podium. Das ist natürlich für so Leute eigentlich eher weniger das Problem. Ja, vielleicht für die Leute, die sich halt wirklich auf eins der Rennen dann fokussieren müssen, die ja auch nicht unbedingt unwichtig sind, ne, weil die ja auch so ein Rennen mitgestalten schlussendlich. Da kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann sich entscheiden müssen, okay, ich mache dann doch das PTO-Rennen, die WM und nicht 70.3 WM oder sowas. Das könnte ich mir schon gut vorstellen.
Na gut, aber dann verliert natürlich auch eine 70.3 WM wieder irgendwo an Ansehen. Ja, keine Ahnung. Und dann, das wäre jetzt in diesem Jahr so gewesen, wer weiß, was im nächsten Jahr, wie sie da auch die zeitlichen Pläne dann so machen, kann in Zukunft schon noch interessant werden, sagen wir es mal so.
Muss man schauen, ne? Es gibt ja zum Beispiel bei Super League und ITU war ja auch so das Thema, ob es in Konkurrenz geht, aber die haben inzwischen ja ganz gute Absprachen, haben ja erklärt, dass sie sich gegenseitig anerkennen als Institutionen und dafür Sorge tragen, dass sie nicht zu arg in Konkurrenz miteinander gehen. Also, dass terminlich das einigermaßen passt und auch von der Saison her das abgestimmt ist, ja. Inzwischen kann man ja auch auf Triathlon Live, kann man ja auch Super League-Rennen schauen. Insofern ist es ja, glaube ich nicht, dass zwischen Ironman und PTO sich das so entwickeln wird. Aber wir werden sehen, das wird spannend.
Ja, es wird auf alle Fälle spannend jetzt Ende des Jahres, weil für die Europäer, für die Deutschen, für Schengen-Raum gibt es nach wie vor Einreiseverbot in die USA. Beziehungsweise du musst, glaube ich, 14 Tage, beziehungsweise wenn du 14 Tage vorher in Deutschland nicht befindest, hast du Einreiseverbot. Das heißt, du musst vorher über ein Drittland, welches keinerlei Beschränkungen hat, ausweichen, was quasi irgendwo auch einer Quarantäne gleichkommt. Mhm. Das wird definitiv für diejenigen, die sich dafür entscheiden, eine kleine Odyssee, beziehungsweise man muss sich halt dann entsprechend drauf einstellen. Und für andere wird es wahrscheinlich ein Ausschlusskriterium sein. Aber ich kann nur so viel sagen, Welcome to Zombieland, wenn man dann doch einreist. Also ich vermute mal, es wird keinerlei Probleme vor Ort geben, weil vielleicht habt ihr es ja schon mal gesehen, die Strecke, das Areal ist ja eigentlich abgeschlossen, relativ safe und da wird nicht viel drumherum passieren, das bleibt alles intern und deswegen glaube ich von der reinen Austragung her wird es kein Problem sein.
Nee, das denke ich auch nicht. Das muss überpassen. Ich würde so abschließend die Thematik einleiten. Das wurde auch bei dem Interview, was ich vom, wie hieß der gute Mann nochmal, Mr. Charles Adamo gesagt, naja, wurde gefragt, ist denn jetzt die PTU nicht gescheitert sozusagen? Und er sagt so, nein, das ist eigentlich schon eine Erfolgsgeschichte, denn aus der PTU ist ja die PTO entstanden, etwas total Tolles und insofern, ja, war ja die PTU der, wie sagt man, Geburtskern der PTO, etwas ganz Großem. Ich würde aber schon irgendwie festhalten, oder ich sehe das schon so, dass dieser Gedanke, ob man es jetzt eine Gewerkschaft nennt, wie auch immer, aber der Gedanke, eine unabhängige Athletenverbindung zu haben, die sich halt für viele Sachen einsetzt, wie Gleichberechtigung, gleiche Regeln und wirksame Regeln im Antidopingkampf, die sich bei Regelanpassungen, also die einfach eine Stimme hat gegenüber Rennveranstaltern oder was noch alles so an Akteuren in der Sportswelt da auf einen zukommt, die gibt es nicht. Nach wie vor nicht formen können. Klar hast du jetzt die PTO und irgendwo mehr Konkurrenz im Geschäft, aber eigentlich keine zusammenhängende Stimme, unabhängige Stimme der Athleten. Also das würde ich schon sagen, dieses Projekt, klar, es ist was anderes Schönes daraus entstanden, aber an sich ist dieses Projekt schon gescheitert. Und dann habe ich mir überlegt, naja, es wird ja auch oft gesagt oder wurde jetzt auch oft gesagt, auch in anderen Podcasts, naja, es gibt es nicht auf der Langdistanz oder Mitteldistanz, aber dafür sieht man das ja auf den Olympischen oder in den Verbänden, auf den olympischen Strecken. Da gibt es ja die Athleten, die in den Verbänden, die haben eine Athletenvertretung. Wo ich aber sagen würde, auch selbst als ehemaliger Athletensprecher in der DTU, das ist nicht das Gleiche.
Ja, also, weil du wenn, auch gefangen bist.
Auch wenn natürlich wieder. Die Athleten den Athletensprecher wählen und er sitzt dann auch quasi im Leistungssportausschuss und kann natürlich dann auch sagen, was er will und machen. Aber wenn wir mal knallhart schauen, ist man ja als Athletensprecher selbst irgendwo Kaderathlet und gerade in so Sachen wie zum Beispiel, wenn Nominierungskriterien unklar sind, dann muss man aber auch ein starker Charakter sein, um zu sagen, ich gehe jetzt mal im Leistungssportausschuss mal so richtig auf Konfrontation.
Ja, und wenn es hinterher gerade noch auch um dich geht, zufällig, also das geht ja dann schon eigentlich nicht. Ja. Ne?
Insofern gibt es jetzt aber auch erst wirklich seit kurzem mit dem Athleten Deutschland e.V. eine Vereinigung, die wirklich unabhängig die Athleten vertritt. Also eine Organisation, Initiative auch vom ja, vom BMI unterstützt, also daher bekommen sie die Gelder, ist halt für olympische Athleten, also Paralympics, Olympics, Athleten, die im Nationalkader sind oder Bundeskader sämtlicher Verbände, können dort Mitglied werden. Mhm. Und gibt es erst seit 2017.
Ja, auch noch nicht lange.
Also wirklich, das würde ich sagen, okay, Athleten Deutschland e.V., wirklich aus meiner Sicht die erste wirklich unabhängige Athletenvertretung, was das so aus dem politischen Spektrum angeht. Und war damals auch anscheinend nicht so gewünscht von allen. Also
von den oberen.
Ich hab vom Alfons Hörmann, also dem Präsidenten des DOSB, so ein paar zur damaligen Zeit, das war ja 2017, ein paar Statements, was man so in den Medien finden kann, also auch auf deutschlandfunk.de und so. Der hat ja einen Brief geschrieben an mehrere Verbände und sich nicht super positiv dazu geäußert. Hat eben als Argument angeführt, naja, es gibt doch schon eine Athletenvertretung in den jeweiligen nationalen Verbänden, die Athleten haben doch schon eine Stimme. Und hat auch geschrieben, zum Beispiel, ich zitiere jetzt mal raus, wenn man die Gründe liest, die aktuell dafür ins Feld geführt werden, etwa die Beteiligung an der Festlegung der Nominierungskriterien für die Olympischen Spiele oder die aktive Teilnahme am Anti-Doping-Kampf, dann stellt man fest, dass exakt das originäre Aufgaben der gewählten Athletenkommission des DOSB sind und auch heute schon auf Augenhöhe wahrgenommen werden, und zwar innerhalb des DOSB. Das war so die Meinung vom Präsidenten des DOSB, wo ich sagen würde, widerspreche ich. Ja. Ne? Finde ich trotzdem gut, dass es die Vereinigung Athleten Deutschland gibt.
Das ist nochmal unabhängiger.
Genau, und auf unabhängiger Basis ist halt wichtig.
Ja, und der Hörmann, da muss man halt auch sagen, das ist ja für den im Endeffekt nur wieder, das bringt nur wieder irgendwo Trubel. Also natürlich ist er, sagt er, wir haben doch sowas, brauchen wir doch nicht nochmal. Dann sind halt noch mehr Vereinigungen und Athleten, die da irgendwelche Forderungen nachgehen können, wo er sagt, boah, da muss ich mich auch noch drum kümmern. So ganz naiv gesprochen
jetzt.
Oder vereinfacht.
Ja.
Also klar, kann man den Hörmann vom DOSB auch wieder verstehen. Der will das nicht.
Ja, aber es gab schon immer eine gewisse Antipathie zwischen Funktionären und Sportlern. Und ich meine, der Hörmann, der schon so lange dabei ist. Und, also ich...
Also wie gesagt,
meine Meinung für mich jetzt persönlich, aber...
Ich wollte jetzt auch gar nicht so, das sollte jetzt gar nicht so sagen, oh, jetzt hatet über DOSB-Funktionäre ab und so.
Ja.
Für mich war das jetzt einfach ein springender Punkt, weil in diesem Überlegen ich mir gedacht habe, naja, okay, PTU ist eigentlich gescheitert. Es wird immer verglichen, die Athletenkommission innerhalb der Verbände, aber eigentlich so richtig unabhängig, klar, auf Augenhöhe und mag auch alles sein, aber eigentlich so richtig unabhängig ist das nicht. Und es gibt auch eigentlich dann erst wirklich erst, also ich persönlich sehe Athleten Deutschland e.V. als wirklich die erste wirklich unabhängige gegenüber den Verbänden, Spitzenverbänden agierende Vereinigung der Athleten. Und die gibt es eigentlich wirklich erst seit 2017. Und, also echt gar nicht so lange.
Und weißt du, wie viele Mitglieder die haben?
Nee, weiß ich nicht. Müsste ich nachfragen.
Das wäre ja auch nochmal interessant, wie viele der
ich weiß, dass Lasse Lührs, weil der wirkt natürlich auch auf, habe ich gesehen, auf Instagram, hat einen Post bei Athleten Deutschland, der ist auf jeden Fall Mitglied.
Sehr gut. Sehr gut.
Genau, gut. Also wir halten fest, gar nicht so alt das Thema, ehrlich gesagt, relativ aktuell. Erste Schritte gibt es bei den olympischen Sportarten und auf jeden Fall im nicht-olympischen Triathlon gibt es da schon auch Nachholbedarf, um das Thema mal zum Abschluss zu bringen.
Ja, ich hätte aber noch einen kleinen Minipunkt.
Na gut, sei gegönnt.
Sorry,
wenn du noch so viel Akku hast.
Ja, ich habe noch 17%,
bevor
die Internetverbindung hier zusammenbricht. Ja, Vice Chairman ist ja dieser, jetzt habe ich es weggemacht, Chris Kernman, der aus dem Tennisbereich kommt, also stellvertretende Vorsitzende, genau, Chris Kermode. Und der war jahrelang ATP-Präsident im Tennis. Und ich weiß noch, als damals angekündigt wurde, dass er jetzt hier der stellvertretende Vorsitzende von der PTO wird oder von dem Board, dass man sich da von dem Know-how, das er dann quasi aus dem Tennis mitbringt, und Tennis ist ja wirklich extrem professionell organisiert, davon halt die PTO profitieren möchte. Also ich bin mal gespannt, man weiß halt nicht, man kriegt halt nicht mit, was im Hintergrund gearbeitet wird, aber das nochmal als kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, das Know-how quasi auch von anderen Sportarten damit einfließt.
Ja, aber das finde ich schon sehr gut, man orientiert sich da an den Großen, die es ja irgendwo weit gebracht haben, ne? Also wenn man so sieht, die Major-Tennisturniere, ich bin jetzt nicht der riesen Tennis-Fan oder sowas, aber die schaue ich mir zum Beispiel an. Also die ATP und auch bei den Frauen die WTA-Serie oder sowas. Ich finde das schon immer noch sehr interessant, auch wenn du jetzt kein großer Tennis-Fan bist. Und genauso machen die das ja auch im Golf. Also ja. Das sind halt, und ich finde, das finde ich von der PTO gut, die holen sich dann auch wirklich die Experten mit ins Boot, die halt davon ja wirklich Ahnung haben.
Wurde ja auch immer wieder bei jedem Interview erwähnt, dass das so die großen Vorbilder sind. Wurde ja gerade Tennis und Golf wurden ja immer wieder als die Sportarten genannt, nachdem man quasi als PTO strebt. Und ja klar, logisch, dann holt sie da die Kompetenz her.
Ja, aber cool, ja.
Ja, gut. So viel zum Thema PTO. Das war, glaube ich, jetzt ein guter Abschluss von der ganzen Thematik. Und wir werden gespannt sein, wie sich das jetzt in Daytona entwickelt.
Ja, genau. Bis dahin, denn, das kann ich mal schon mal vorwegnehmen, wir werden jetzt mal die Saison sein lassen. Ich denke mal, bei uns steht bei uns beiden, so wie bei dir, Horst, privat viel an. Wir brauchen auch mal so eine kleine Kreativpause. Das heißt, wir werden mal in so eine Saisonpause gehen mit unserem Podcast. Wir wissen noch nicht, wie lange. Wahrscheinlich sind wir zu Daytona wieder da. Aber ich denke mal, das ist auch ein guter Zeitpunkt, um einfach mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ich habe mal gesehen, Horst, die erste Folge mit dir, das war halt so die erste Podcast-Saison, die du ja hattest, ne? Du weißt noch, die erste Episode, Record Wars, The Horst Awakens, den Titel feiere ich immer noch. Im Januar, Anfang Januar, die erste Folge mit dir. Seitdem haben wir, das ist jetzt die 18. Episode, die wir zusammen mit dir aufgenommen haben.
Ordentlich, ne?
Ordentlich.
Also 18 ist gar nicht schlecht.
Ach, krasse Taktung.
Krasse Taktung. Was sagst du denn so? Was ist denn, kannst du so ein kleines Fazit sehen als New Podcaster?
Absolut. Also ich habe sehr viel dazugelernt. Ich meine, als Berufssportler kommst du ja in solche Bereiche ja selten rein, außer in so Interviewsituationen. Also das hat mir auf jeden Fall unheimlich viel Spaß gemacht, obwohl wir mit der Intention ja reingegangen sind, eine ganze Triathlon-Saison irgendwie zu kommentieren, auch Live-Erlebnisse zu berichten, jetzt von meiner Seite, von eurer Seite auch. Das hat sich ja dann irgendwann in Wohlgefallen aufgelöst. Aber wir haben, glaube ich, so das Beste draus gemacht und definitiv hat es unheimlich viel Spaß gemacht und ich freue mich schon auf, was noch kommt. Und ein paar Highlights. Also du hast mir im Vorfeld gefragt, was so die Highlights für mich waren. Also eigentlich waren ja alle Folgen super cool.
Alle waren
super cool. Aber so meine Lieblingsfolge, wenn man das überhaupt nennen kann, war, glaube ich, die mit Marco Koch.
Das habe ich mir gedacht.
Witzigerweise. Ja, irgendwie, weil doch dann die Resonanz nach der Folge doch so groß war vom Feedback und weil wir auch als Multisportler da auch über unseren Triathlon-Tellerrand hinausgeschaut haben und war einfach super sympathisches Interview, fand ich jetzt und ich glaube, ihr seht das ja ähnlich. Wie gesagt, das Feedback war mega gut und was mega cool war, die Tatsache, dass wir hier mit Head of Design, mit der Annemarie Funk, da wirklich super geile Covers hatten. Also wirklich mega, mega cool. Super vielen lieben Dank und das kann man nicht mehr würdigen, weil da steckt unheimlich viel Arbeit dahinter. Ich meine, die malt das alles frei Hand und trifft eigentlich jedes Mal so super gut die Thematik. Also da nochmal lieben Dank, Grüße rüber. Das waren für mich jetzt so die absoluten Sahnepunkte.
Nee, absolut. Da müssen wir Anna auf jeden Fall nochmal erwähnen. Es war ja auch mit dir, so der Newcomer der Folge und gerade so die grafische Aufbereitung. Ja.
Ja,
die hat es auch echt gemacht, ne?
Ja, hat uns schon vom Hocker also mich hat es echt mal, wir haben ja zum Teil dann auch so die Skizzen davor schon bekommen. Also da hat sie mal so, genau so ein paar Skizzen rübergeschickt. Hey, was haltet ihr von der Idee oder so? Da habe ich schon immer so gedacht, Wahnsinn. Also auch, wie schnell sie halt sowas hinbekommt. Und also auch gerade so das Cover erinnere ich mich jetzt so direkt, habe ich vor dem geistigen Auge, auch von Marco Koch, ne? Also man hat ja wirklich gedacht, das wäre ein Foto.
Ja, das war auch,
frei gezeichnet.
Ja. Und da hat, glaube ich, der Marco selbst so gedacht, wo war die jetzt? War die bei mir hier?
Kann man ja sogar sagen, ne? Das war ja eigentlich das dieses Foto-like-Bild, das wurde ja im Nachhinein veröffentlicht, weil sie einfach damit angefangen hatte und es war ja so aufwendig und so lange, dass sie gesagt hat, so, oh Gott, bis ich das veröffentlicht habe oder fertig habe, ist schon wieder eine Woche vergangen, bis wir die Folge veröffentlichen könnten. Dann hat sie ja nochmal quasi so ein schnelles Bild nochmal schnell entworfen. Nee, also hat sie wirklich sich immer extrem viel Mühe gegeben, coole Features, war ja auch nicht schwer. Ich meine, diese Folge, die stand ja auch immer unter dem Zeichen Corona. Das war, glaube ich, gerade am Anfang, ja, Richtung Februar, März, April, echt schwierig, denn dieses Thema Corona immer wieder irgendwo einzufangen, weil es natürlich am Anfang auch immer wieder darum ging. Insofern, ja,
ja,
vielen lieben Dank und großen Respekt. Wenn ich meine Auswertung mal machen möchte.
Ja. Wir fragen dich ja nicht, du musst einfach. Ja, was willst du jetzt sagen?
Nee, weil ich dachte, der Horst hat ja schon sein Highlight genannt. Es ist ganz lustig, ne? Du hast gesagt, so bei dir ist natürlich, du hast Marco Koch ja bei uns reingebracht. Du bist ja verantwortlich, dass er bei uns war. Insofern ist es natürlich auch deine Highlight-Folge. Meine Highlight-Folge ist natürlich die Folge Laufaktivismus mit Marie Jordan Brings Red Horses Daniel. Einfach, weil ich irgendwo da am meisten Arbeit reingesteckt habe.
Recherche, mich
in die Thematik einarbeiten, sie kontaktieren. Dann hat es auch erstmal ewig nicht geklappt. Haben den Termin immer wieder verschoben, bis dann soweit kam. Ich war dann nach der Aufzeichnung, kurz danach, extrem unzufrieden, weil man ja irgendwie dann doch einfach nicht, man ist nicht geübt in der ganzen Sache und dann ist es irgendwie auf Englisch und dann ist die in der ganzen Thematik natürlich trotzdem irgendwie viel gebildeter als man selbst. Man kommt dann so rüber wie der Trottel. Also ich glaube, wenn das einerseits ist das so die Folge, dann denke ich so, oh ja, das war irgendwo schon mein Highlight. Bin jetzt aber auch im Nachhinein, denke ich immer, nicht ganz zufrieden. Denke so, oh, das hätte man da besser machen können und da besser machen können. Aber gut, so ist es halt. Ne? Man muss sich in neue Sachen irgendwie so reinarbeiten. Und letztendlich ist man nicht perfekt am Anfang und muss einfach mal raushauen. Aber auf jeden Fall vom Aufwand, denke ich mal, muss ich das für mich persönlich einfach mal so als die Highlight-Folge bezeichnen. Ja. Für mich dieses Jahr, ganz klar.
Absolut. Ja, ich habe da mega Respekt davor, weil die Thematik doch so komplex ist und wenn du dann kein Muttersprachler bist und mit dem Slang und ja, einfach der Thematik, ja, das ist einfach hochkomplex und man hat immer das Gefühl, man tritt vielleicht in Fettnäpfchen und möchte alles richtig machen, also nochmal riesen Respekt an dich, Greg, das fand ich auch extrem gut, fand ich jetzt, ja, und ich glaube, man ist selber nie zufrieden, ja, du hast deinen eigenen Anspruch und so, aber war gut gemacht. Sehr gut gemacht.
Fehlt noch der Dritte im Bunde.
Der Dritte oder
die? Die Dritte.
Die Dritte.
Aber ich würde ja auch schon sagen, dass mir die Folge mit Marco Koch am besten gefallen hat, so, weil ich auch da persönlich so finde ich, na gut, mit Jordan auch, aber was jetzt so Triathlon oder sportspezifisch ist, da habe ich irgendwie am meisten auch selbst so gelernt oder mich hat gerade auch so Markus' Einstellung und ja, so seine ganze mentale Aufstellung, so, das hat mich extrem beeindruckt und da denke ich öfter so auch immer mal so im Alltag so dran, ne? Wie man jetzt mit bestimmten Sachen umgeht oder ja, das fand ich schon für mich bereichernd auch. Und aber an sich muss ich halt ehrlich sagen, ich spreche am liebsten über Rennen. Also jetzt, wo jetzt so ein paar Rennen dann anfingen und wir auch über Hamburg und die WM quasi jetzt so reden konnten oder auch das Pushing Limits Race, da habe ich halt schon am meisten Lust, so darüber zu sprechen. Weil da fiebert man irgendwie selbst so am meisten mit und ist so drin und oder ja, wie oft gucken wir auf Triathlon.org die Ergebnislisten so runter und vergleichen Laufsplits und so, hey, das mache ich einfach ultra gern, ne? Da ich weiß auch nicht, ja.
Scheint auch das generell hat ein bisschen die gefehlt, Vorliebe halt der meisten Hörer zu sein. Ich habe mal so ein bisschen in die Statistiken geguckt und zwar ab Folge 46, also die erste Folge, wo Horst dabei war und habe mal geschaut, wie sind denn eigentlich so die Zahlen. Und man muss sagen, unsere stärkste Folge, was jetzt rein die Downloadzahlen angeht, ist halt die Folge plötzlich Weltmeister. Und das ist ja nun eine.
Ah, das war Hamburg.
Das ist ja nur halt, das war Hamburg, genau. Also wirklich jetzt auch mal als Weltmeisterschaft ausgetragen und das nach einer langen Dürrezeit, sag ich mal. Also der erste wieder richtige Wettkampf-Podcast, der, wo man auch sieht, okay, das sind gute Zahlen, das sind die besten Zahlen, seitdem Horst da ist. Und man muss berücksichtigen, der Podcast ist noch gar nicht alt. Also die älteren Folgen, das ist ja schon immer mal so, sehe ich immer wieder. Die steigen immer noch leicht an, weil noch immer so ein paar Späthörer das hören, auch teilweise Monate später. Also es sammelt die Zahlen steigen ja schon. Aber wenn halt ein relativ junger, der halt war Anfang September, relativ junger Podcast, in zahlenmäßig in den betrachteten Zeitraum, also von Januar bis jetzt, der stärkste ist, dann sieht man einfach, okay, das ist halt, das war nochmal so ein nach Corona, oder es ist ja noch Corona, aber es ist schon so ein Befreiungsschlag, der erfolgt ist. Ansonsten ja. Fand ich remarkable, um wieder im Englisch zu kommen, wir waren ja eigentlich die ganze Zeit auf einem relativ stabilen Niveau, auch gerade so März, April bis in den Mai hinein, ganz gut, und dann merkt man auch, gerade weil die Folge Laufaktivismus mit Marie Jordan, Daniel halt ziemlich schwach ist. Also eigentlich eine der schwächsten Folgen, was die Downloadzahlen betrifft, wo ich sagen würde, okay, die meiste Arbeit reingesteckt, aber ja, hat anscheinend die Leute nicht so interessiert. Kann ich jetzt aber gar nicht so sagen, denn gerade so, man sieht ab spätestens Mitte Juli und den August, da waren die Leute müde. Also Juli, August, das sind die schwächsten Folgen.
Die hören halt dann nicht Podcast, sondern machen selbst Sport. Ist ja auch mal schön.
Ja, oder man hat am Anfang noch, glaube ich, viel, und es ging es ja selbst so, weißt du, am Anfang war noch ganz viel so Swift und man schaut Ironman VR und was geht noch links und rechts, hat man ausprobiert und man konnte auch viel berichten. Ich glaube, da war auch immer noch diese Aufnahmekapazität der Leute, waren auch so drauf getrimmt, so zu hören, was geht ab, was sind die neuesten News. Und so wie es, glaube ich, uns irgendwann ging, wir haben ja auch mal zwischendurch gesagt, so, ach, na ja, so diese, ach, noch ein Swift Race und so, das interessiert mich jetzt eigentlich nicht mehr so richtig. Und ich würde auch sagen, es kommt genauso in diese, fällt genau in diese Periode, so Ende Juli, August und so, das deckt sich. Und genau da würde ich sagen, da waren auch die Hörer so ein bisschen müde. Bam, und werden dann so aufgeweckt, wenn dann so die Rennen losgehen. Dann war Hamburg, dann kommen die noch so ein paar Rennen, konnten stattfinden. Dann ist es wieder Interesse wieder da, ja. Fand ich interessant, dass sich das auch so in den Zahlen widerspiegelt.
Ja. Umso besser, dass wir jetzt diese Kreativpause einlegen. Mhm. Wir schüren das Feuer, wir wecken Interesse über die nächsten, in der nächsten Zeit hoffentlich, und dann steigen wir frisch, fröhlich, frei neu ein, und ja, bis dahin hat sich sicherlich ja noch ein bisschen weiter was weiteres ereignet an kleinen Geschichten, und naja, Rennen wird es jetzt nicht geben, aber wir schauen dann einfach mal.
Genau. In diesem Sinne wünschen wir unseren Hörern auch eine tolle Saisonpause, wenn man das so sagen kann. Natürlich auch eine Kreativpause. Nutzt die Zeit ohne uns, macht was Sinnvolles. Und wir hören uns dann wieder mit neuen Kräften und neuer Motivation.
Perfekt.
Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.